Wir haben vorhin im Einleitungswort gehört, dass man Hunger und Durst nach dem haben muss, was Gott so gerne geben möchte. Das ist bei uns im praktischen Leben schon so. Ich bin sehr wenig zu Hause und bin meistens fort. Und doch kann ich immer wieder die Beobachtung machen, wenn mir es irgendwo gut schmeckt, dann freut sich die Hausfrau. Habe ich mal aus irgendeinem Grund weniger gegessen, dann hat man gleich schon befürchtet, das Essen wäre nicht gut genug zubereitet worden. Auch bei Gott ist das so. Er hat uns gute Speise anzubieten. Vor allem gesunde Speise hat er uns anzubieten. Es wurde in den vergangenen Abenden schon darauf hingewiesen. Auch heute Abend möchte ich über etwas Ähnliches sprechen. Ein tiefgreifendes, persönliches Erlebnis mit Jesus. Viele von uns glauben, und sie tun recht daran, dass man heute noch Jesus erleben kann, wenn man die richtigen Voraussetzungen dazu mitbringt. Lasst mich zu diesem so wichtigen und schönen Thema aus Johannes Kapitel 4, die Verse 4 bis 26 lesen. Das ist ein etwas längerer Text, sonst habe ich meistens kürzere Texte, aber wir wollen uns mit Geduld fassen und wollen diese kostbaren Worte recht tief in unsere Herzen aufnehmen. Da lesen wir: Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber da selbst Jakobs Brunnen. Da nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich auf den Brunnen. Und es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, dass sie Speise kauften. Spricht nun die samaritische Frau zu ihm: Wie bittest du von mir zu trinken, der du ein Jude bist und ich ein samaritisch Weib? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau: Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfest? Und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir solches Wasser, auf das mich nicht dürste und ich nicht mehr herkommen müsse zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gehe hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt, und den du nun hast, der ist nicht dein Mann. Da hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet, und ihr sagt, zu Jerusalem sei die Stätte, da man anbeten solle. Jesus spricht zu ihr: Weib, glaube mir, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch zu Jerusalem werdet den Vater anbeten. Ihr wisset nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, dass die wahrhaftigen Anbeter werden den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit. Denn der Vater will haben, die ihn also anbeten. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn derselbe kommen wird, so wird er's uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Liebe Geschwister, um diese wunderbare Begebenheit, die uns hier berichtet wurde, recht deutlich erläutern zu können, möchte ich 4, vielleicht auch 5 Begriffe aus diesem Zusammenhang herausnehmen. Zunächst einmal las ich im ersten Vers: Er musste durch Samaria reisen. Nun, hier möchte uns die Bibel nicht einen geografischen Unterricht erteilen. Es ist schon lange mein Wunsch, einmal nach Palästina reisen zu können, um die Städte, die Gebiete kennenzulernen, in denen Jesus gelebt hat. Aber wenn man noch so viel solche heilige Städte bereist und den Herrn Jesus nicht im Herzen hat, bringt das nicht viel. Es ist wahr, wenn Jesus dort nach Jerusalem eilte, ins judäische Land, da hatte er eine weite Strecke vor sich. Er wohnte ja lange Zeit in Galiläa, dort in Kapernaum. Und wenn er jährlich öfter mal da nach Jerusalem kam, musste er geografisch gesehen durch Samarien reisen. Und wenn er von Jerusalem wieder nach Hause pilgerte, musste er abermals durch Samarien reisen. Aber ich habe gute Gründe dafür anzunehmen, dass die Bibel das nicht nur geografisch meint. Wenn hier von einem Muss die Rede ist, dann ist das ein Muss, das vom Himmel her diktiert wurde. Der Jesus wurde so gefügt und geführt, dass diese wunderbare Begebenheit sich ereignete. Oder denkst du, lieber Zuhörer, dass das alles Zufall gewesen sei, wie man so in der Welt zu sagen pflegt? Der Herr Jesus ist ausgerechnet dort an der Stelle, wo der Jakobsbrunnen stand, müde geworden. Ausgerechnet dort an jener Stelle müssen die Jünger feststellen: Der Reiseproviant reicht nicht mehr aus. Wir müssen in die Stadt Sychar hinein und unseren Proviant wieder auffüllen. Ausgerechnet zu dieser ungewöhnlichen Stunde bekommt eine Frau da drin in der Stadt derartigen Durst, dass sie zu dieser ungewöhnlichen Zeit hinausgeht und mit Jesus zusammentrifft. Ich denke doch, das wären etwas viel Zufälle auf einmal. Ich glaube nicht an solche Zufälle. Ich denke, wir können diese ganze Begebenheit und alle diese Ereignisse, wie sie so zustande kamen, einfach aus dem Blickwinkel her betrachten: Er musste durch Samarien reisen. Ich möchte, um das noch mehr zu verdeutlichen, auch noch hinzufügen, dass Gott nicht immer außergewöhnliche Wunder und Sensationen in unserem Leben zustande bringt. Um uns seine Kinder zu führen und zu leiten, sind es manches Mal ganz natürliche menschliche Bedürfnisse, die Gott benutzt, um seine Kinder zu leiten. erkennet doch, wird uns im Alten Testament gesagt, dass Gott seine Heiligen wunderbar führt. Ich persönlich glaube ganz fest, dass, wenn du gläubig geworden bist an den Herrn Jesus, wenn der Herr Jesus dein Leben bekommen hat, mit anderen Worten, wenn du dein Leben ihm anvertraut hast, dass er auch mit dir wunderbare, einzigartige, herrliche Führungen geht. Was unser Fehler in dieser Sache ist, wir erkennen das nicht richtig. Wir beachten das nicht richtig. Ich muss es noch einmal rot unterstreichen. Gott führt ganz, ganz wunderbar, aber manchmal auf ganz einfache, schlichte, natürliche Weise. Hier in diesem Fall ist es Müdigkeit, die Gott benutzt. Zweitens ist es ein Mangel, der vorhanden ist, das Bedürfnis einzukaufen. Drittens spielt der Durst hier eine große Rolle. Ich möchte noch näher darauf eingehen später. Ich habe in meinem persönlichen Leben manchmal schon solche interessante Führungen beobachtet, wo Gott natürliche Bedürfnisse, ganz natürliche Ereignisse und Zusammenhänge benutzt hat, um etwas Großes und Herrliches zu tun. Ich will das, was ich gesagt habe, mit einem Erlebnis untermalen. Von einer längeren Evangelisation nach Hause fahrend, bekam ich plötzlich einen derartigen Durst, wie ich vorher noch keinen gehabt habe. Ihr wisst doch, wie man in der Welt sagt, Durst ist schlimmer als Heimweh. Wahrscheinlich hatte ich salzig Mittag gegessen und nun hat sich der Durst gemeldet. Mein Körper verlangte einfach Wasser. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, einen Besuch in eine Wirtschaft zu machen. Das tue ich aber nicht gerne. Ich will euch auch ganz offen sagen, warum. Ich habe die Gasthausatmosphäre nicht gerne. Ich bin viel, viel lieber, wenn Gottes Kinder beieinander sind. Ich habe es viel, viel lieber, wenn Menschen beieinander sind, um von Jesus zu reden, um zu beten. Ich bin aber nicht gesetzlich in den Dingen. Ich kann auch einmal in ein Gasthaus hineingehen. Meine Missionsarbeit bringt es sogar mit sich, dass ich manches Mal längere Zeit im Hotel verbleiben muss. Warum? Weil ich in Länder komme, wo Privatbesuche und Privatübernachtungen gar nicht gestattet sind. Also muss ich im Hotel, muss ich in einem Gasthaus essen. Da fiel mir aber dort in jener Situation zum Glück ein, in dem Ort, auf den du jetzt zufährst, da wohnt doch eine liebe Schwester. Sie hat einen schwäbischen Namen. Jetzt müsst ihr noch ein bisschen Schwäbisch lernen. Sie hieß Srikele. Srikele heißt auf Deutsch Friederike. Und Srikele, die hat ja schon lange einmal gesagt, Bruder Wegner, das ist aber nicht schön von dir, dass du bei mir noch keinen Besuch gemacht hast. Und das fiel mir ein. Zu der könnte ich doch gehen. Zwar kam ich mir in dieser Situation ein klein wenig unehrlich vor, denn ich musste mir sagen, hätte ich den Durst nicht bekommen, wäre ich schnurstracks nach Hause gereist. Aber weil ich nun Durst bekommen habe, kann ich gleich das Nötige mit dem Nützlichen oder das Nützliche mit dem Nötigen verbinden. Ich müsste ihr wohl dann sagen, ich wäre nicht vorbeigekommen, aber ich habe Durst, bitte sei so gut und gib mir was zu trinken. Nun, Gottes Kinder, wenn die beieinander sind, das ist doch wie eine Familie, nicht wahr? Da kann man doch ein Anliegen vorbringen. Also ich fuhr darauf hin zu ihr und als ich da angeklopft habe, ihr bei ihr an der Tür, macht sie auf und schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Du kommst jetzt in dem Augenblick, das sage ich, ist es nicht recht. Doch, Gerade eben stehe ich von den Knien auf und rief und schrie zu Gott, er möchte doch jemand schicken, der meiner Nachbarin hilft. Da sage ich, was ist denn los? Folgendes war passiert in dem Dorf. Eine Frau, die eine zerrüttete Ehe hatte, die viel, viel Schweres mit ihrem Mann durchgemacht hat. Er war ein Trinker. Außerdem noch ein jähzorniger Mensch, der so gerne gestritten hat. Und sie war zart besaitet. Eine hochsensible Person. Eine Person, die nervlich nicht so ganz intakt war. Und dieser grobe, hartherzige, trinkende Mann hat ihr das Leben zur Hölle gemacht. Hinzu kam noch, dass alle drei Kinder, die sie hatte, die erwachsen waren, für sie Schande bereitet haben im Dorf. Man hat wegen dem Verhalten dieser jungen Leute mit dem Finger auf diese Familie gezeigt. Drittens kamen die Verwandte und haben ihr ständig Vorhaltungen gemacht. Und dann kam jener Moment, wo sie gesagt hat, so hat mein Leben doch keinen Sinn. Ich will nicht mehr leben. Hat sich Ziankal in die Tasche gesteckt, etwas zu trinken. Sagt, jetzt gehe ich irgendwo raus in den Wald. Sollen Sie mich suchen, ich komme nicht wieder zurück. Ich will so nicht mehr weiterleben. Und in diesem Zustand, mit solchen Absichten, läuft sie am Haus von besagter Rickele vorbei. Und da kommt ihr ein Gedanke. Hier in diesem Haus wohnt eine Frau, eine einzige von vielen, die mich verstanden hat, die nicht mit dem Finger auf mich gezeigt hat. Und sie beschließt, hineinzugehen, aber ihr ja nichts von dem zu sagen, was sie vorhat. Denn niemand soll sie von ihrem Vorhaben abhalten. Es sollte so quasi ein versteckter Abschied sein. Die kommt hinein, man spricht über dies und jenes. Und Srikele ist ein Gotteskind. Eine Frau mit einem gut entwickelten Zartgefühl. Sie merkt, bei dieser Frau ist doch irgendetwas nicht in Ordnung. Und sie ist eine, die auch gleich darauf zusteuert. Sie sagt, du Nachbarin, was ist mit dir los? Du gefällst mir nicht. Die wird unsicher. Und sie treibt sie in die Enge und da kommt's heraus. Sie sagt, hör mal, das darfst du nicht. Auch Selbstmord ist ein Mord. Du darfst dieses kostbare Gut, das Leben, das Gott dir geschenkt und gegeben hat, das darfst du nicht so leichtfertig wegwerfen. Es gelingt ihr, mit gutem Zureden, das Gift aus der Tasche herauszuholen. Und jetzt hat sich dieses Gotteskind, das Rickele, diese Frau gesagt, wenn jetzt dieses Böse aus dem Herzen herausgenommen worden ist, dann ist ein Hohlraum im Herzen drin. Da muss etwas anderes hinein. Das Böse muss durch die Gnade Gottes heraus aus diesem Herzen. Und etwas Gutes, etwas Lebensfüllendes, etwas Sinnbringendes muss ins Leben hinein. Ihr wisst, was da hinein muss. Jesus muss da hinein. Und genau da hat sie Probleme, genau an diesem Punkt. Es gelang ihr, das Böse aus dem Herzen, die bösen Absichten herauszureden. Aber diese Frau war nicht in der Lage, ihr zu erklären, wie man es macht, ein Gotteskind zu werden. Wie man Jesus ins Herz aufnimmt. Und was tut sie? Sie fällt auf die Knie und betet und sagt, Herr Jesus, schick doch dieser Frau jemand. Möglichst recht bald. Wenn es geht, heute noch. Spätestens aber morgen. auf der Stelle darf sie erleben, was geschrieben steht. Ehe sie rufen, will ich antworten. Sie stehen von den Knien auf, es klopft an die Tür und ich bin da. Ich habe mir Mühe gegeben mit dieser Frau. Viel Mühe. Ich habe ihr über eine halbe Stunde lang erklärt, wie man ein Gotteskind wird. Wie man Jesus aufnimmt ins Leben. Was ist gesagt von Jesus? Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, man kann auch sagen Recht, sich Gotteskinder zu heißen. Hör mal, lieber Zuhörer, so einfach ist das. Wenn man Jesus annimmt oder aufnimmt in sein Leben, dann ist man von dem Augenblick an ein Gotteskind. Ein kleines, ein Säugling, aber man ist wiedergeboren. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Und wer Jesus nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Es dämmert bei dieser Frau. Es gelingt mir, sie zu bewegen, den Heiland ins Herz aufzunehmen. Wir gehen miteinander auf die Knie und ich werde diese Stunde nie vergessen. Wisst ihr warum? Es ist Freude im Himmel über einen einzigen Sünder, der Buße tut. Auch sie betet das erste Mal frei in ihrem Leben. Kein gelerntes Gebet, ein Herzensgebet. Sofort wird sie von der Gegenwart Gottes berührt. Wie froh bin ich für die Gegenwart Gottes auch heute Abend hier. Wie froh bin ich für das Wirken des Heiligen Geistes hier in unserer Mitte. Da, wo Evangelium verkündigt wird, nicht eine Sonderlehre. Wo man Menschen nicht zu Konfessionen bekehren möchte, sondern da, wo Jesus verkündigt wird, da wirkt der Heilige Geist. Sie sagt, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mir diese böse Sünde, diesen Mord, den ich beabsichtigt habe, vergibst. Ich danke dir, dass du Freude in mein Herz gegeben hast. An ihrem Gebet merke ich, dass sie es begriffen hat. Ich danke dir, du wirst mir auch Kraft geben, an meinem Platz zu stehen, an diesem schwierigen Platz, wo du mich hingestellt hast. Das war eine Freude für mich. Ich merkte, das war echt. Das war von Gott gewirkt. Ich bin mit solch einer Freude nach Hause gefahren und war etwa 5 Kilometer noch von zu Hause weg. Da fällt mir ein, ich habe ganz vergessen zu trinken. Wisst ihr noch, was ich zu Anfang gesagt habe? Vergisst es nicht. Gott benutzt natürliche Bedürfnisse. Gott kommt uns so weit entgegen, dass er uns menschlich behandelt. Gott versteht uns Menschen einfach. Gott geht auf dich ein. Gott redet so mit dir, dass du es kapieren und verstehen kannst. Aber eins erwartet er von dir. So einfach ist das, dass du dein Herz aufmachst. Und Jesus hineinlässt. Und dann kommt Friede und Freude in dein Herz hinein. Und du bekommst die Fähigkeit, du bekommst ganz gewiss die Kraft, deinen Mann hier auf dieser Erde zu stellen. Sage doch keiner, wir Christen wären Phantasten. Wir würden die Realitäten verleugnen. Nein. Ein echter Christ stellt seinen Mann, wo Gott ihn hingestellt hat. Das war das eine. Er musste durch Samarien reisen. Geleitet und geführt von Gott. Der zweite Punkt. Es ist der Begriff Wasser des Lebens. Da kommt diese Frau hin und macht eine ganz interessante Erfahrung. Sie sieht diesen Mann da, diesen Jesus. Und er sagt zu ihr, Weib, wenn du erkenntest, die Gabe Gottes, wer der ist und mit dir redet, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Mit anderen Worten, der Herr Jesus möchte auch dir heute Abend lebendiges Wasser anbieten. Was dürfen wir unter lebendigem Wasser verstehen? Ich habe das nie so geschätzt, wie wichtig das Wasser in unserem Leben ist. Wir in unserem Vaterlande haben es ja so einfach, so schön. Wir gehen in die Küche, wir drehen am Wasserhahn und schon kommt das Wasser. Es gibt Gegenden hier auf dieser Erde, da muss man 4-5 Kilometer weit laufen, um sich Wasser zu holen. Es gibt Gegenden, da ist es noch schlimmer. Ich habe für die Mission mit dem Auto die ganze Sahara überquert. Und dort habe ich das Wasser und die Bedeutung des Wassers schätzen gelernt. Ich will euch diese Situation jetzt ein klein wenig einmal da beschreiben. Die Strecke, die wir fuhren, da ist es folgendermaßen. Eine Oase bis zur anderen ist 400-500 Kilometer weit entfernt. Aber manchmal auch 600-700 Kilometer. Die weiteste Strecke zwischen zwei Oasen war 900 Kilometer. Aber keine schöne deutsche Autobahnen, sondern holprige und manchmal schlecht bezeichnete Pisten nennen das die Franzosen. Und manchmal sind diese Strecken verweht und wehe dem, der die Markierung nicht genau beobachtet. Wenn er da runterkommt, da kann er sich verfahren und dann ist es aus. Wieso gleich aus? In den Sommermonaten wird es dort bis zu 55 Grad heiß. Es hat auch schon 58 gegeben. Die größte Hitze, die dort in jener Gegend gemessen wurde, war 62 Grad. Das können wir uns kaum vorstellen hier. Und in der Zentralsahara regnet es durchschnittlich einmal in 7 Jahren. Die Luft ist derart trocken, zwar gesund, aber derart trocken, wenn man Wasser verschüttet, da merkt man, wie diese trockene Luft das Wasser nur gerade so aufleckt. Das verdampft regelrecht. Das Eigenartige in jener Gegend ist, man schwitzt nicht. Genauer gesagt, man schwitzt sehr. Diese Backofenhitze holt das Wasser aus dem Körper, zieht es nur so heraus. Aber weil die Luft so trocken ist, wird sofort verdampft. Man hat das Empfinden, als würde man nicht schwitzen. Man muss in den Sommermonaten zwischen 25 bis 30 Liter trinken, wenn man dort tätig ist. Wenn man ruhig liegt, nicht. In der Zeit, als wir durchfuhren im Januar, ist 4 Liter empfohlen worden. Und in jenem Gebiet war es. Ich beschreibe das deshalb so, damit ihr versteht, was ich sagen möchte. In jenem Gebiet war es, wo plötzlich ein Tuareg, das ist ein Beduine, uns in unsere Fahrbahn hineinläuft, seine Kalebasse, das ist eine Fruchtschale, hochhält und schreit. Wir haben ihn nicht verstanden, aber wir haben genau gewusst, was er will. Wasser! 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 Was soll man mit einem Menschen tun? Man hat für diese ungeheuren Strecken, für die man manchmal 2 bis 3 Tage braucht, weil man nicht gut fahren kann, etwa 60 Liter Reservebenzin bei sich und 80 Liter Wasser in Reserve. Man gibt nicht gerne Wasser ab. Aber wenn ein Mensch auf dich zukommt, der am Verdursten ist, was willst du tun? Du kannst doch keinen Menschen umkommen lassen. Wir nahmen einen Kanister und haben ihm seine Fruchtschale gefüllt. Und den Augenblick oder den Anblick werde ich nie vergessen. Der zog diese Schale an seinen Mund und zog das Wasser in sich hinein, wie ein verdurstendes Tier. Da kam mir ein Bibelvers in den Sinn. Wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, o Gott, zu dir. Erlaubst du mir, lieber Zuhörer, dass ich dir jetzt rundheraus etwas sage? Nicht nur dein Leib hat Bedürfnisse, Essen und Trinken und Waschen und Pflege. Auch deine Seele hat Bedürfnisse. Wenn Jesus vom Wasser des Lebens redet, dann redet er von den Bedürfnissen deiner Seele. Millionen von Menschen, auch in unserem Volke, haben eine verkümmerte, kranke Seele. Weißt du, was sie brauchen? Nicht noch mehr Geld, nicht schönere Autos, nicht bessere Kühlschränke und bessere Waschmaschinen. Weißt du, was die brauchen? Die Segnungen des Heiligen Geistes brauchen sie. Auch du brauchst das. Ich wusste lange nicht, was das bedeutet. Er gebe dir lebendiges Wasser. Ich verstehe auch jetzt noch nicht alles. Ich bin 33 Jahre gläubig. Aber weißt du, was ich festgestellt habe? Wenn ich etwas nicht verstehe, dann bete ich darüber. Ich bewege's vor Gott. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Und ich lese immer wieder in der Bibel. Und einmal, wenn ich gar nicht mehr so richtig dran denke, dann zeigt es mir Gott. So las ich einmal im Johannesevangelium von jenem Laubhüttenfest, wo man aus allen Landesteilen herbeigeeilt war. Und dort steht der schöne Satz. Und der letzte Tag, der am herrlichsten war, da trat Jesus auf. Der Heiland hat den ganzen frommen Rummel da gesehen. Da das wunderschöne Programm, das ablief, das hat er alles beobachtet. Jawohl, aber er hat gemerkt, was den Leuten fehlt. Wen da dürstet? Nein, da meinte er nicht den Schnaps, nicht den Wein, nicht das Bier. Weißt du, was er gemeint hat? Den Durst der Seele. Trotz dem religiösen Umtrieb dort, hat den Leuten Lebenswasser gefehlt. Wen da dürstet, der komme und trinke das Wasser des Lebens umsonst. Und da wird erklärt, was das ist. Das sagte er aber von dem Heiligen Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn glaubten. Wenn du zu Jesus kommst, dann nimmt er deine Sünde von dir. Sie wird abgewaschen. Gott sieht die Sünde nicht mehr auf deinem Leben. Vergebung deiner Sünde. Und weißt du, wenn du Vergebung deiner Sünde hast, was dann passiert? Dann kommt der Heilige Geist, das Wasser des Lebens, und deine Seele bekommt zu trinken. Wie schön ist es! Ihr kennt gewiss das herrliche Lied. Ich weiß einen Strom, dessen herrliche Flut fließt wunderbar stille durchs Land. Doch strahlet und glänzt er wie feurige Glut. Wem ist dieses Wasser bekannt? O Seele, ich bitte dich, komm und trink von diesem herrlichen Strom. Das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt. Der Herr Jesus ist ein wunderbarer Seelsorger. Darf ich es mal modern ausdrücken? Der Herr Jesus ist ein Fachmann, was Psychologie betrifft. Der Herr Jesus versteht jeden Menschen. Ich weiß das ganz, ganz, ganz sicher. Dass hier kein Mensch in unserer Mitte ist, der solche seelische Probleme hätte, dass Jesus ihn nicht verstehen würde. Noch eins. Der Herr Jesus ist nicht nur ein kluger, feiner Psychiater. Der Herr Jesus hat auch eine wunderbare, herrliche Art, sich einer Seele zu nähern. Nicht plump. Der Herr Jesus bricht niemand auf. Der Herr Jesus vergewaltigt in frommer Weise niemand. Nein, nein, das macht er nicht. Ich muss immer wieder als Seelsorger, der ich selber diese Arbeit betreibe, staunen, mit welch einem Taktgefühl, mit welch einem Feingefühl der Herr Jesus sich an diese Seele herantastet. Er geht auf sie zu und sagt: Weib, gib mir zu trinken. Wissen wir, was das bedeutet? Die Frau ist zunächst einmal baff.
das war sie nicht gewohnt. Sie sah an seiner Kleidung, an seinem Benehmen, dass er ein Jude war. Sie war es gewöhnt, weil sie Samariterin war, also nicht ganz so fromm war, über die Schulter schief angeschaut zu werden. Und jetzt wird sie so eigentümlich berührt, dieser Jude, er, und das hat sie nicht gewusst, über dessen Mund nie eine Lüge gekommen ist, wäre bereit gewesen, aus dem Krug einer Sünderin zu trinken. Weißt du, was das ist? Liebe nenne ich das. Mitgefühl. Liebe. Du, der Heiland versteht dich. Der kann mitfühlen mit dir. Gib mir zu trinken. Diese Liebe, dieses feine, zarte Entgegenkommen, das öffnet das Herz dieser Frau. Du, hör einmal, ach, dass es dem Heiland doch gelingen würde heute Abend, dein kaltes, hartes, oberflächliches, gleichgültiges, liebloses Herz zu öffnen. Haben wir heute Abend Menschen hier, die bereit sind, durch die Liebe Gottes ihr Herz öffnen zu lassen? Oder hast du die feste Absicht heute Abend, dein Herz dieser feinen, wunderbaren Liebe zu verschließen? Das darfst du. Ich werde mich hüten, jemand zu vergewaltigen. Ich vergewaltige niemand, auch nicht in frommer Weise. Du darfst dein Herz verschließen heute Abend. Und du darfst mit einem verschlossenen, kalten Herzen zu dieser Tür wieder hinausgehen. Du darfst aber auch dieser verstehenden, helfenden Liebe gegenüber, dein Intelligenzgrad spielt dabei gar keine Rolle, deine berufliche Stellung auch nicht. Du darfst dein Herz öffnen für diesen Jesus. Und dann kommt das Lebenswasser, die Segnungen des Heiligen Geistes mit ihm in dein Herz hinein. Wie hat er das erklärt? Wenn du erkenntest, wer der ist, der heute Abend mit dir redet, du betest ihn und er gebe dir, was er darin Leben, ewiges Leben ist. Denn das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einem Brunnen. Wie bin ich so froh, ihr Lieben, dass der Brunnen des Lebens in meinem Herzen ist. Wie freue ich mich für dieses Leben. Ich habe Probleme. Ich habe vielleicht größere Probleme als manch einer hier. Macht nichts. Warum? Weil Jesus in meinem Leben ist. Er trägt meine Probleme und Schwierigkeiten. Ich bin so froh für das Lebenswasser. Bedeutet dir das alles, was Jesus dir anbietet, nichts? Ach, der Herr Jesus ist ein feiner Seelsorger. Das war der dritte Punkt. Vergiss es nicht. Das Himmlische muss erstens. Zweitens der Begriff Lebenswasser. Und drittens Jesus, der perfekte Seelsorger. Das vierte. Nachdem der Herr Jesus es fertig bringt mit seinen lieben Worten, mit seinen herzergreifenden, gewinnenden Worten, diese Frau innerlich zu öffnen, und er fertig bringt, dass sie sagt, Herr, gib mir dieses Wasser. Könnte ich euch doch so weit bringen heute Abend, dass jeder von euch sagen würde, Herr, gib mir dieses Wasser. Kommt also das vierte, die Schuldfrage. Hab keine Angst. Denke nicht, dass dir jemand eins auswischen möchte. Denke nicht, dass dir jemand Vorwürfe machen möchte über deine Verfehlungen, über deine Vergangenheit. Denke nicht so. Nein, Jesus hat nicht die Absicht, dich zu verdammen. Dazu ist er nicht gekommen. Noch nicht einmal Vorwürfe möchte er dir machen. Weißt du, was er bei dir möchte? Die Schuldkomplexe ausradieren. Er möchte sie wegnehmen. Er möchte die Gewissensbelastung, die vielleicht versteckt in deinem Leben ist, bei manchen vielleicht im Unterbewusstsein ist, möchte Jesus wegnehmen. Aber eben um da richtig zu gehen, betreibt Jesus Tiefenpsychologie. Er muss, wenn er heilen muss, die Schuld und die Sünde zu offenbaren, nicht um dir Vorwürfe zu machen, nein, sondern um dir zu helfen. Das ist schön, dass du Lebenswasser willst. Aber gehe zuvor hin, hole deinen Mann und komm wieder daher. Und da merkt sie, jetzt wird mein Problem umrissen. Meine Schuld und meine Sünde wird angegriffen, wird bloßgestellt. Erschrecke nicht, wenn du den Eindruck hast heute Abend, dass der Herr Jesus dir dein Problem in der ganzen Tiefe, in der ganzen Tragweite zeigt und offenbart. Er hat liebevolle Absichten dabei. Sie sagt, Herr, ich habe keinen Mann. Und jetzt erlebt sie Jesus in einer so außergewöhnlich tiefgründigen Weise, dass es nur derjenige versteht, der ihn so erlebt hat. Jawohl, sagt er. Der hätte ja sagen können, oh, du böse Frau, du lügst mir ins Gesicht hinein. Wie böse, wie verkehrt, wie falsch bist du doch. So hätte er sagen können. Nein, die Liebe war der Beweggrund. Er gibt dir sogar recht. Das stimmt, was du sagst. Ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt, aber alle 5 sind nicht dein Mann gewesen. Und jetzt höre und staune. Höre und staune. Da gibt's gar nichts Fremdes. Den du nun hast, das ist nicht dein Mann. Ich weiß nicht, wie deine Vergangenheit aussieht, lieber Zuhörer. Ich erlaube mir, von hier aus ganz öffentlich und ehrlich darüber zu reden. Ich weiß aber, dass ich kein Recht habe, dich zu verdammen. Aber ich frage dich in der Gegenwart Gottes heute Abend, hat dich deine Lebensweise, hat dein Trachten und dein Begehren hier auf dieser Erde, hat dich das befriedigt? Bist du inwendig drin zufrieden und glücklich? Weißt du, wie Jesus bei dieser Frau vorgegangen ist? Er wusste, sie ist schmutzig durch Sünde. Er hat ein Verlangen in ihrem Herzen geweckt nach dem Lebenswasser. Und als er das festgestellt hat, da war die Schuldfrage bald geklärt. Und den du nun hast, das ist nicht dein Mann. Herr, sagt sie, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Lieber Zuhörer, ich wünsche, ich bete zu Gott, und das meine ich ganz, ganz aufrichtig heute Abend. Ich wünsche, dass du heute Abend eine kleine Ahnung, einen kleinen Eindruck von dem bekommst, wer und was Jesus eigentlich ist, was er von dir will. Der Herr Jesus nimmt nicht die Gesetzesknute und knüppelt dich nieder. Der wirft dir nicht ständig fromme Bibelsprüche an den Kopf. Der will dir helfen. Du bist töricht. Sei bitte nicht böse. Du bist töricht, wenn du diese wunderbare, angebotene Liebe nicht annimmst heute Abend. Das Letzte. Diese Frau, die erstens einmal erlebt und erfährt, dass der Herr Jesus ihr in so liebevoller, verstehender Weise begegnet und sie verlangend macht nach dem Lebenswasser. Diese Frau, die zweitens feststellen muss, dass der Herr Jesus alles weiß, dass man vor ihm nichts verbergen und nichts verstecken kann. Diese Frau, die drittens merkt, er hat sie lieb und verdammt sie nicht. Er ist bereit, ihr trotzdem zu helfen. Diese Frau wird ein wunderbares Werkzeug in Gottes Hand. Wisst ihr noch, was ich als Einleitungsvers gesagt habe? Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus zu guten Werken, bist du bereit, die Gnade Gottes, den Heiligen Geist an deinem Herzen wirken zu lassen, dann wird Jesus deinem Leben, glaub mir das. Das sage ich nicht leichtfertig. Ich bin in den Dingen sehr, sehr nüchtern und sachlich. Dann wird Jesus deinem Leben einen tiefen, herrlichen Sinn geben. Die Frau merkt, mir wird vergeben, er rechnet mir die Sünde nicht zu. Er kennt mich, er weiß, wie es um mich steht. Ich brauche mich nicht beschönigen. Und wo sie sieht, er ist ein Prophet, wo sie mit den Gebetsformen über ihn redet. Ihr sagt, in Jerusalem muss man anbeten. Unsere Väter haben auf dem Berge Gerizim angebetet. Wie ist es nun richtig? Oh, Frau, sagt er ihr, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahrhaftigen Anbeter ihn werden anbeten im Geist. Wie meint er das? Die, die Lebenswasser getrunken haben, die können ihn richtig anbeten. Und in der Wahrheit. Ja, sagt sie, wenn der Messias kommen wird, der wird uns das alles zeigen. Und dann das, die wunderbare Offenbarung. Ich bin's, der mit dir redet. Das muss in sie gegangen sein. Ich, die Sünderin aus Sychar. Ich, die schlimmste Person in dieser ganzen Stadt. Mir hat sich Jesus geoffenbart. Mir vergibt er meine Sünde. Da ist Freude, da ist ein Glück in ihr Herz hineingekommen. Weißt, was die macht? Genau das, was der Bruder Wegner beim Rickele gemacht hat. Die vergisst ihren Krug. Die vergisst den äußeren Durst und rennt in die Stadt hinein. Die kann diese Freude nicht mehr bei sich behalten. Oh, was soll ich tun? Wie heißt es bei jener Frau, die 10 Groschen hat und einen verliert und dann sucht, so lange sucht, bis sie ihn gefunden hat. Was tut sie nachher? Wird sie nicht zu ihren Nachbarinnen gehen und wird sagen, freut euch mit mir, ich habe den verlorenen Groschen wiedergefunden. Genau das hat sie in ihrem Herzen gehabt. Genau dasselbe habe ich erlebt. Und jeder, der Jesus angenommen hat, der hat es erlebt. Der hat das Bedürfnis, das ist kein Zwang, der hat einfach das Bedürfnis, das Verlangen von Jesus zu sagen. Und jetzt kann ich mir das so ganz illustrativ vorstellen. Die rennt da hinein nach Sychar, hat ihren Krug vergessen und sagt, hört mal, ihr Leute, kommt doch mal an den Brunnen da hinaus, ob derjenige nicht der Messias ist, auf den wir warten. Die hätten gut sagen können, nanu, sei bloß du mal still, dich kennen wir. Du bist eine stadtbekannte Persönlichkeit. Meinst du, wir hätten die Männerbesuche nicht in deinem Hause beobachtet? Jetzt probiert sie es auf die fromme Masche, das ist doch allerhand. Nein, die Leute merken, an dieser Frau ist eine Veränderung geschehen. Wenn du dich von Jesus behandeln lässt, wenn du dich von Jesus beschenken lässt, dann gibt es eine Veränderung in deinem Leben. Dann merkt es sogar deine Katze hinter dem Ofen, dass es anders geworden ist. Ich pflege im Spaß zu sagen, du Mann, deine Frau bekommt einen nickelnagelneuen Mann. Du Frau, dein Mann bekommt eine nickelnagelneue Frau. Jesus verändert die Menschen. Die haben die Veränderung gemerkt. Und pass mal auf, die sagt auch, er hat mir gesagt, alles, was ich getan habe. Hätte bevor sie Vergebung hatte, jemand auch nur andeutungsweise auf ihr fragwürdiges Geschäft hingewiesen, auf ihre Umtriebe, die wäre in Harnisch gekommen. Aber jetzt war es vergeben, jetzt hat sie gar nichts mehr ausgemacht. Er hat mir vergeben alles oder gesagt alles, was ich getan habe. Ich war auch kein unbeschriebenes Blatt, das sage ich euch ganz offen. Aber Lob und Dank, er hat mir gesagt, alles, was ich getan habe. Und er hat mir es vergeben. Bis zum Schwören kann ich es wissen, dass der Schuldbrief ist zerrissen. Weißt du es auch? Irgendetwas an dieser Frau hat die Leute veranlasst, hinauszugehen. So kann man für Jesus am besten Reklame machen, wenn er das Leben verändert. Gott helfe uns, dass wir Werkzeuge werden. Menschen, die die Gnade Gottes an sich erlebt haben und gebraucht werden in der Hand Jesu. Willst du das? Gott helfe dir. Amen.
Bei jedem Schritt ist mir mein Jesus nah. Mit seiner Liebeshand führt er mich gut. Kommt dann noch Not, Gefahren hier und da. Er geht mit, drum hab ich guten Mut. Ja, jeden Schritt will mich mein Jesus leiten. Auf höheren Grund, mich führen seine Hand, bis ich dann einst nach diesen Erdenzeiten darf mit ihm gehen ins bessere Heimatland. Bin ich auch schwach und ist mein Glaube klein und stellt der Feind mir nach auf Schritt und Tritt. Blick ich auf ihn in Nacht und Sonnenschein und ich weiß, mein Jesus geht ja mit. Ja, jeden Schritt will mich mein Jesus leiten. Auf höheren Grund mich führen seine Hand, bis ich dann einst nach diesen Erdenzeiten mit ihm gehen ins bessere Heimatland. Ich traue ihm, was immer kommen mag, mit ihm geh ich getrost durch diese Zeit, denn er bleibt treu und führt mich Tag für Tag näher stets zur ewigen Herrlichkeit. Jeden Schritt will mich mein Jesus leiten, auf höheren Grund mich führen seine Hand, bis ich dann einst nach diesen Erdenzeiten darf mit ihm gehen ins bessere Heimatland.